Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Soll ich dich eigentlich zukünftig jetzt auch Jetlag, nicht Jetlag, sondern Jet-Set-Luki nennen?
Nein, ich bin ja jetzt wieder an Ort und Stelle in Hamburg hier bei dir. Gerade rechtzeitig
Na gut.
sozusagen.
Gerade rechtzeitig für die Aufnahme. Ja, wir haben Sonntagabend. Ihr habt es schon an der Folgenlänge gesehen. Das wird heute ein bisschen kürzeres Vergnügen, weil ja, es ist nicht mehr ganz so viel passiert wie in den Wochen zuvor mit etlichen Finals und Relegationen. Nichtsdestotrotz wollen wir euch hier einen kleinen Leckerbissen schon mal hinhalten, am Schinken schnuppern lassen quasi, bevor dann nächste Woche wir uns ja, mehr oder weniger live von der EM melden können. Weil ja, das große Turnier steht vor der Tür. Deswegen machen wir heute ein bisschen kürzer, oder?
So machen wir es. Lass uns reingehen in Folge, was haben wir, 33?
Es ist Folge 33, eine Schnapszahl. Das passt, glaube ich, auch ganz gut zu deinem Wochenende. Da kannst du gleich nochmal erzählen. Aber hier kommt erstmal das Intro und wir gehen rein. Couch Capitanos, Abfahrt. Na, mein Lieber,
Na.
wie ist es?
Du, ich hatte schon bessere Tage, aber auch schon schlechtere. Und ich bin so ein bisschen zurückerinnert an eine unserer ganz ersten Folgen, allerersten Folgen. Da kamen wir gerade vom Karneval aus Köln zurück und
Oh ja.
du hattest deine Stimme in Köln gelassen. Und dagegen höre ich mich lieblich an. Also das war ja richtig, richtig heftig. Ich klinge
Ich
jetzt
wollte gerade
einfach
sagen,
so,
also
als wäre
ja,
ich bei einem
dafür,
Whisky-Täschchen gewesen.
ja, im Vergleich, du kannst ja normal sprechen. Bei mir
Ja.
war ja wirklich, ich hatte keine Stimme mehr. Und ja, also da hörst du dich auf jeden Fall noch human gegen an für alle Leute, die sich fragen, so, was erzählen die da? Und weil ihr jetzt vor kurzem vielleicht jetzt eingeschaltet habt. Ich glaube, es ist die dritte Folge. Sie heißt auch passend dazu Walter Frosch Folge. Und ich höre mich halt wirklich an wie Walter Frosch in dieser Folge. Das heißt, ja, falls ihr Interesse habt, hört da gerne mal rein. Ansonsten, ja, wie war denn dein Wochenende? Magst du es erzählen oder wollen wir das einfach direkt skippen und uns hier schnell durch diese Folge bringen und über so ein bisschen über das Fußballgeschehen sprechen? Das überlasse ich dir. Ich möchte dich nicht hier on the spot nötigen, etwas erzählen zu müssen, aber
Auf Gottes Willen.
interessieren tut es mich schon.
Ach du, alles gut. Ich war auf einem Junggesellenabschied von einem guten Freund aus der Heimat. Und ja, hat total Spaß gemacht. Wir waren in Belgien an der Küste und waren mit 14, 15 Mann in einem Haus untergebracht, hatten eine gute Zeit. Haben neben dem ganzen Blödsinn, den wir verzapft haben, natürlich auch über Fußball gesprochen. Primär über den FC, weil die meisten, die vor Ort waren, Köln-Fans sind. Und ich habe dich ja auch das ein oder andere Mal dann mit Updates versorgt, die dich höchstwahrscheinlich gar nicht interessieren. Also ich
Oh doch, oh doch.
es ging ja bei konkret darum, dass ich dir immer, wenn jetzt ein Spieler vom FC aus dem aktuellen Kader sich entscheidet, mit in die zweite Liga zu gehen, announced der FC gerade bei Instagram bzw. Social Media, ähnlich wie der DFB die Kader-Nominierung announced hat, in kleinen, nett gemachten Videos, dass Timo Hübers bleibt, dass ein Jan Thielmann bleibt, dass ein Marc Uth bleibt und so weiter und so fort. Und da haben wir uns auch viel drüber unterhalten, wie jetzt der Kader vom FC in der kommenden Saison aussehen könnte und welcher Trainer nachher dann auch zu diesem Kader passen könnte. Ansonsten hatten wir eine gute Zahl und du sagst, die Schnapszahl, Folge 33, also mit Schnaps möchte ich jetzt erstmal gar nichts mehr zu tun haben, um es mal so zu formulieren.
Ja, das kann ich verstehen. Da muss man mindestens bis Freitag warten. Dann sieht die Welt wieder anders aus. Es geht ja meistens dann doch relativ schnell, aber kann ich gut verstehen. Und ja, finde ich eigentlich auch ganz cool, dass der FC so ein bisschen sein Schicksal, was er jetzt, wie sagt man, sich, welche Wessel, oh Gott, ich kann wirklich gar nicht sprechen.
Warst du auch
Sonntagabend, ich
saufen?
wollte. Nee, ich war gar nicht saufen, aber vielleicht ist es ein bisschen Schlafmangel. Ich habe natürlich wieder ein bisschen die Nacht Fußballmanager gezockt.
Klar.
Ich wollte sagen, das Schicksal, dessen sich der FC jetzt stellen muss, das wollte ich sagen, also mit dieser Transfersperre, dass man da so ein bisschen aus der Not eine Tugend macht und dann irgendwie die Fans auch wieder mit ins Boot holt, weil bei denen wird ja auch, also du bist ja selber einer, vielleicht kannst du selber mal dann einen Einblick in deine Gefühlswelt geben, aber das ist ja schon eine große Unsicherheit, wie der Kader überhaupt hätte aussehen können, jetzt nach dem Abstieg. Mittlerweile sickert immer mehr durch, hey, da bleiben einige, aber finde ich auch gut, dass man die Fans da so mit reinnimmt, weil Ja, ich mir gut, also wenn ich in deiner Situation wäre, hätte ich mir große Sorgen gemacht, wie denn überhaupt die erste Elf aussehen soll zum ersten Spieltag. Aber mittlerweile sieht das ja eigentlich ganz ordentlich aus, dass wirklich viele sagen, hey, ich will den FC wieder in die erste Liga schießen. Das hätte ja auch wirklich deutlich schlimmer ausgehen können, Stand jetzt. Man weiß natürlich nicht, was noch alles passiert und wer noch alles folgt, aber aktuell haben die ja schon ganz gut ein paar Leute eingefangen, die bereit sind zu bleiben.
Ja, ist so, wie du sagst, auch hier wieder der Verweis auf Gespräche in diversen Folgen aus den letzten Monaten. Da habe ich ja schon durchblicken lassen, dass ich mir Sorgen mache, weil natürlich viele hier befürchtet haben, dass es jetzt den großen Ausverkauf gibt und irgendwie die Spieler das sinkende Schiff verlassen. Gott sei Dank ist das bis jetzt überschaubar und die paar wenigen, also vor allen Dingen Jeff Chabot, unser Abwehrchef, der Abwehrchef, der ist nach Stuttgart gewechselt, will Champions League spielen. Das hat er sich ob seiner Leistung auch verdient. Aber wenn jetzt irgendwie nochmal 4, 5 so eine Kaliber gegangen wären, hätte das sehr, sehr dünn ausgesehen. Und so ist es jetzt gerade ein Hauch von Aufbruchstimmung, der sich breit macht. Und man muss aber auch dazu sagen, dass sie es gut machen. Also sie kommunizieren gut, neben diesen Social Media Auftritt oder dem Kanal Social Media als Kommunikationskanal, haben sie sich jetzt auch dazu entschieden, 3 Sonderfolgen Podcast rauszubringen, in denen nochmal das ganze Kass-Urteil aufgearbeitet wird, wie es dazu kommen konnte, dann das Thema Kaderzusammenstellung und auch die Trainersuche. Das sind so die 3 Überschriften. Und die Folgen habe ich mir auch angehört und ich finde das einfach zeitgemäß und sehr gut gemacht, dass sie sich jetzt auf verschiedenen Ebenen an die Fans wenden, um die eben, wie du schon richtig sagst, mitzunehmen. Ja, von daher, ich bin jetzt nicht euphorisch, aber ich bin ein wenig erleichtert.
Ja, das kann ich gut verstehen. Und zwischen euphorisch und Panik, dass man gar nicht weiß, okay, kriegen die überhaupt eine schlagfertige Truppe irgendwie auf dem Platz? Da liegen ja schon nochmal Welten und aktuell würde ich sagen, seid ihr auf einem guten Weg, da einiges abzufedern, weil ja, da haben wir, glaube ich, auch schon Schicksale von anderen Vereinen gesehen, wo es dann irgendwie sehr drastisch bergab ging und der Kader wirklich komplett zerpflückt wurde. Das scheint erstmal auszubleiben, was ja positiv ist. Wir waren beim Thema Sorgen machen. Hast du dir nach den beiden Testspielen des DFB, die jetzt wirklich kurz vor knapp vor der EM nochmal stattgefunden haben, hast du dir nach diesen Spielen angefangen, Sorgen zu machen um das DFB-Team? Und da hat das deine Euphorie gebremst? Oder wie hast du die beiden Länderspiele wahrgenommen?
Jein. Also, sagen wir es mal so, ich kann schon irgendwie verstehen, dass man jetzt nochmal testen wollte vor dem Turnier, vor der EM, um sich einfach einzuspielen. Für meinen Geschmack hätte es da auch ein Spiel getan und ich glaube, das wurde ja auch erst vor ein paar Wochen entschieden, zumindest wurde es erst vor ein paar Wochen announced, dass es diese beiden Spiele noch geben wird, dass sie noch reingequetscht werden. Für meinen Geschmack, wie gesagt, hätte irgendwie 1 auch gereicht. Gegen die Ukraine 0-0, das hatte gute Phasen, die Ukrainer haben sich ja auch, glaube ich, wirklich mit Mann und Maus gewehrt und alles auf den Platz gelassen, um irgendwie mit einem blauen Auge davon zu kommen. Und das war sogar ein bisschen mehr als das für meine Begriffe, haben die das phasenweise sehr, sehr gut gemacht. Gerade die vorgetragenen Konter der Ukraine waren durchaus gefährlich. Und bei uns, ich weiß nicht, wie viele Großchancen oder gute Chancen es letzten Endes waren unterm Strich, ist das Ding auch einfach nicht reingegangen. Jetzt kannst du natürlich darüber streiten, ob das hätte es erzwingen müssen oder können oder sollen oder ob das einfach auch Pech war oder Unvermögen. Das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen. Das zweite Spiel gegen die Griechen war irgendwie so ein, aus meiner Sicht, so ein Spiel ja, der 2 Gesichter. Also was ich so in den längeren Zusammenfassungen und ich hatte heute viel Zeit auch am Flughafen mit der 4 reingezogen gesehen habe, würde ich sagen, eine Halbzeit war gar nichts und die andere war Schadensbegrenzung. Und ich werde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, um Himmels Willen, das Turnier kann so nichts werden. Ich glaube, ich sehe es so ein bisschen wie unser Kapitän, ein Teil des Prozesses.
Wie siehst du denn? Ich hatte nur gedacht, auch irgendwie natürlich kommt sofort so eine leichte Torwartdiskussion auf, weil Manuel Neuer sich einen Patzer erlaubt hat. Ja, das ist halt irgendwie, das große Turnier steht vor der Tür, da nimmt man jede Schlagzeile, nimmt man irgendwie aus der, was man was machen kann. Ich würde die Spiele jetzt auch nicht zu hoch hängen. Gerade auch das 0-0 gegen die Ukraine, Deutschland sehr drangvoll gespielt, sehr viele Chancen rausgespielt. Und wenn dann am Ende irgendwie Maxi Bayer nach Einwechslung mit dem ersten Torschuss das Ding unter die Latte nagelt, dann ist halt eigentlich gleich wieder, boah, geil, jetzt haben wir doch hier wieder einen kommenden Mittelstürmer, der sofort effizient spielt und netzt und jetzt ja sehr wahrscheinlich auch mitfährt. Ist ja schon durchgesickert. Ich weiß gar nicht, ob es schon offiziell verkündet wurde, aber Nübel wird auf jeden Fall nicht mitreisen. Also doch keine vier Torhüter, ja, was ja eigentlich der Plan war, um ein bisschen Trainingsentlastung oder Entlastung innerhalb der Trainingseinheiten schaffen zu können, dass eben die Stammtorhüter nicht jede Übung mitmachen müssen. Da hat sich jetzt Nagelsmann anscheinend dagegen entschieden. Vielleicht auch, weil Maxi Bayer gezeigt hat, dass er eben nochmal ein neues Element vorne reinbringen kann. Was ich auch gut finde, so einen großen, aber dennoch beweglichen und so einen schlaksigen Stürmer, der einfach auch eine sehr, sehr starke Abschlussstärke hat. Würde ich sagen, kann man immer gebrauchen. Der ist richtig heiß und hungrig. Der kommt aus einer Saison mit 16 Saisontoren, glaube ich. Der hat ordentlich Selbstvertrauen getankt. Den für die letzten 20 Minuten immer noch bringen zu können, ja, why not, ne? Also habe ich auch lieber dabei als den vierten Torwart, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es mir für Nübel ein bisschen leid tut, weil der hätte sich das verdient, bei so einem Turnier mit dabei zu sein, nach so einer sehr starken Saison, die er bei den Stuttgartern gespielt hat. Aber ja, ich glaube, für die Ausgeglichenheit im Kader, vorne sind wir jetzt ähnlich im Zentrum so bestückt, dass wir jetzt sagen, dann lassen wir so einen zu Hause. Deswegen finde ich das auf jeden Fall gut, dass der mitgenommen wird. Und insgesamt, ja, Schadensbegrenzung trifft es irgendwie ganz gut. Gegen Griechenland noch gewonnen. So steht am Ende ein gutes Ergebnis da, sodass er gar nicht erst noch gegen das große Unken losgeht. Dass jetzt irgendwie noch eine kleine Krise herbeigeschworen wird, obwohl es einfach nur ein Testspiel war. Ich bin aber sehr gespannt auf Freitag. Hast du schon Pläne und weißt du schon, wo du dieses Spiel gucken wirst?
Tatsächlich nicht. Also ich, ich habe so ein bisschen gehofft, dass wir einfach irgendwie in einer großen Runde hier in Hamburg gucken. Aber ich habe mich noch gar nicht gekümmert. Ich habe mit ein, zwei Kumpels geschrieben, die haben sich auch noch nicht gekümmert. Ein bisschen untypisch, aber ich bin jetzt auch durch die letzten Tage und Wochen irgendwie so gefühlt so durchgehetzt, weil viel los war und bin, so doof es klingt, noch gar nicht dazu gekommen. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, bei mir wird's auch eher was Entspanntes zu Hause. Ein paar Freunde kommen vorbei, aber auch eher eine gemütliche Runde, weil früher fand ich es sehr, sehr aufregend und sehr toll, Public Viewings zu machen. Mittlerweile bin ich da sehr anti und auch was das Gucken in Kneipen angeht, gerade bei Deutschlandspielen, bei anderen Kneipen immer gerne, aber bei Deutschlandspielen, das ist mir einfach immer zu voll, weil ich will jetzt gar nicht haten, so ja, da gucken jetzt auch die Leute die Spiele, die sich sonst nicht für Fußball interessieren, das ist ja geil, ich mag ja diese Stimmung, die dann aufkommt, dass eben auf einmal auch Leute mit dir über das Spiel reden oder über Spiele reden, die sich sonst nicht dafür interessieren. Ich sehe das genau umgekehrt. Ich lade diese Leute immer herzlich gerne dazu ein, diesen Sport, der mich halt unfassbar fasziniert, auch zu gucken. Und da sieht man dann ja auch, dass Leute, die sonst eigentlich sich wirklich nicht weniger dafür interessieren könnten, auf einmal doch ein richtiges Fußballfieber entwickeln. Das heißt, da freue ich mich immer sehr drüber, aber gleichzeitig sind natürlich die Kneipen dann gerade alles, was so mit einer großen Terrasse, wo man draußen gucken kann, einfach unfassbar voll. Und ich bin einfach ein bisschen zu bequem auch geworden, mich 2 Stunden vor Anpfiff irgendwo schon reinzusetzen, nur damit ich einen Platz an einem Fernseher ergattern kann. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich sehr viele Spiele entweder einfach zu Hause gucken werde oder zum Beispiel bietet auch das Savoy-Kino Public Viewing an, wo ich einfach weiß, ich habe einen festen Platz. Auf sowas wird es hinauslaufen. Ja,
natürlich. Also was jetzt so das Gefühl oder auch die Vorfreude angeht, erwischst du mich, glaube ich, heute am falschen Tag. Also ich bin damit beschäftigt, irgendwie meine Kräfte zusammenzuhalten und gleich wird nur auf die Couch gesunken. Aber nein, ich glaube, wenn es dann losgeht am Freitag gegen die Schotten, dann habe ich Bock, das weiß ich. Und dann werde ich auch wieder ein Bier in der Hand halten und ein paar Chips knabbern und Abfahrt. Also von daher, da freue ich mich schon drauf. Und dann ist es ja auch eine Frage von wenigen Spielen, nämlich 3, und je nachdem, wie die Konstellation ist, also ob du gewinnst direkt zu Beginn oder nicht, auch eine Frage von nur wenigen Tagen, in denen sich entscheidet, ob du jetzt wirklich Euphorie entfasst und merkst, okay, da geht was, oder nicht. Das kriegst du ja mit relativ schnell im Turnier, wenn du die Spiele siehst.
Ja, das finde ich auch so krass, dass es halt echt nur so 7, 8 Tage sind, wo sich halt einfach Freude und Leid, das liegt sehr nah beieinander. Ja. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wir Vierter werden, sehr unwahrscheinlich ist und man ja auch als einer der besseren Dritten weiterkommt. Das heißt, in der Gruppe, ich sehe uns nicht ausscheiden, das nicht. Dafür waren wir jetzt irgendwie dann doch zu überzeugend in den letzten Spielen. Aber ja, es ist natürlich was anderes, ob du mit so einem ganz gemütlichen, rumpeligen 1-1 gegen Schottland startest oder ob du die 3-0 aus dem Stadion knallst und dann direkt eigentlich schon alle die Fähnchen wieder an den Autos haben. Das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Ich hoffe wirklich sehr, dass dieser Schwung, der dieses Jahr so ein bisschen mitgenommen wurde oder der Stein, der ins Rollen geraten ist, dass sie das im Auftaktspiel auch direkt mitnehmen und wirklich. Ich hab sehr viel Respekt vor Schottland, weil früher war Schottland so, ja, die spielen irgendwie alle in ihrer eigenen Liga oder vielleicht in der zweiten englischen. Mittlerweile sind das aber Spieler, die spielen eigentlich alle in der Premier League oder bei anderen Top-Clubs in anderen Ligen. Ich glaube, Ferguson heißt der, spielt bei Atalanta, Bergamo im Mittelfeld, Euroleague-Sieger. Also das ist jetzt nicht mehr zweitklassige Mannschaft, sondern das sind halt einfach, es gibt diesen Spruch zu Recht, es gibt keine Kleinen mehr. Also der Fußball hat sich so professionalisiert, dass die eben echt alle kicken können. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich kann es gerade jetzt auch nach diesen beiden Tests, die sagen ein bisschen was aus, aber irgendwie auch nicht so richtig, weil das erste Spiel ja auch gar nicht mit der Top-Besetzung stattfinden konnte, weil Rüdiger und Kroos unter anderem noch für Real Madrid im Einsatz waren. Dann die Dortmunder haben gefehlt. Ich kann es gar nicht einschätzen. Hast du schon einen Tipp, dass du dich aus dem Fenster lehnen möchtest, um dieses Spiel schon mal eine kleine Tendenz abzugeben, was du meinst, wie das Spiel ausgeht?
Ja, also ich glaube, Schottland wird super körperlich agieren. Viel Fußball wird da jetzt, glaube ich, nicht gespielt. Also was wird das sein? Standards und Konter? Ich finde es ganz schwer zu tippen. Ich würde eigentlich dazu tendieren zu sagen, dass es irgendwie einen Unentschieden gibt oder wir gewinnen, aber nur mit einem Torunterschied. Es werden nicht viele Tore fallen. Und dann gibt es trotzdem irgendwie so eine ganz kleine Stimme in meinem Kopf, die sagt, boah, weiß nicht, wenn die Mannschaft das richtig hinkriegt, sich zu pushen und euphorisiert wird und die Stimmung gut ist und so weiter und so fort, wenn alles passt, dann kann das auf 4-0 ausgehen. Also das sind so die beiden Gedanken, die ich habe. Und daran merkst du ja schon, wie das auseinanderdriftet. Ich finde es sehr schwer.
Ja.
Aber vielleicht noch, bevor du mal sagst, was du glaubst. Sag du erstmal, was du glaubst. Und dann würde ich ganz gerne auf eine Umfrage zu sprechen kommen, in der nämlich gefragt wird, wer wird Europameister? Aber das machen wir gleich. Was glaubst du, wie denn das Spiel gegen die Schotten anlaufen wird?
Ja, also Leute, die uns jetzt regelmäßig hören, wissen, dass ich halt einfach einen unbändigen Optimismus habe. Das ist eigentlich auch immer der Nebensatz, den ich direkt mit einschiebe. Anders könnte man, glaube ich, auch nicht HSV-Fan sein, wenn man nicht immer diese Hoffnung hätte, dass alles besser wird. Und ich bin total angezündet. Also ich freue mich richtig doll auf dieses Turnier. Das haben wir auch immer mal wieder thematisiert, dass diese letzten Turniere einfach, das war nicht geil. So, Katar war nicht geil. Wegen sehr vieler Dinge war das nicht cool. Nicht nur wegen der sportlichen Leistung der deutschen Nationalmannschaft, alles drumherum. Das war einfach nur nervig, es war nur anstrengend. Man konnte sich nicht auf den Fußball konzentrieren. Die WM davor in Russland, da waren die Stimmen noch nicht so laut, aber auch da gab es schon genug Kritik um dieses ganze Setting der WM. Dann war die sportliche Leistung eine Katastrophe. Dann sind wir bei der EM 21, respektive 20, rausgeflogen im Achtelfinale gegen auch nicht so überzeugende Engländer. Und das war alles nicht geil und es war immer diese negative Stimmung um die DFB-Elf. Und jetzt ist es echt so seit einem halben Jahr, dass ich echt das Gefühl habe, okay, wir haben an Top 5, ich würde sagen, wir mal einen Top 10 Trainer der Welt haben wir jetzt auf der Bank. Nicht, dass ich Hansi Flick vorher nicht mochte, aber dieses ganze Projekt, das hat einfach von vorne hinten nicht gepasst und solche Konstellationen gibt es immer mal wieder im Fußball. Deswegen, wir haben einen richtig guten Trainer, wir haben aufstrebende junge Spieler, die wir brauchen uns überhaupt nicht verstecken vor anderen großen Nationen wie England und Frankreich, die mit Riesentalenten nur so um sich werfen. Da sind wir mittlerweile, würde ich sagen, auch wieder auf Augenhöhe. Ich bin richtig euphorisiert, deswegen ich hoffe auch, dass dieser Funke im ersten Spiel direkt auf die Fans übergeht und wir wirklich mit so einem Knall ins Turnier starten, weil dann kann es richtig geil werden. Und ich mag diese ganzen Vergleiche nicht, weil egal, ob du ARD, ZDF oder sonst was irgendwas zur EM liest, immer die Frage nach dem nächsten Sommermärchen. Ich kann es wirklich nicht mehr hören, weil lass doch das eine Mal für das stehen, was es war und lass uns doch jetzt mal irgendwie das neue Turnier irgendwie mit was Neuem gestalten und nicht immer nur wieder diese Rufe nach dem Sommermärchen. Also ich hoffe oder ich glaube, wir gewinnen 2-0. Und dann ist es so ein schöner Start in dieses Turnier und ab dann darf man eigentlich schon wieder träumen vom Finale, weil mit 3 Punkten bei der Gruppenkonstellation der EM, da bist du halt eigentlich schon fast weiter.
Hm. Ja, fair. Ich bin gespannt, ob es oder wie es kommen wird. Wie es schlussendlich dann ausgehen wird, also auf das ganze Turnier bezogen. Das hat auch das Kicker-Magazin gefragt. Das habe ich mir auch vorhin noch zu Gemüte geführt. Und wir haben neulich schon mal irgendwie bei einem Kumpel, haben wir das Champions League-Finale geguckt, haben wir drüber gesprochen und ich hatte die Engländer als mein Number One Geheimfavorit oder Favorit auf den Titel reingeworfen. Deutschland, ja, denke ich nicht. Frankreich ist mir zu obvious. Und ich habe immer lange hin und her überlegt, ob es die Spanier oder die Engländer sein sollen. Ich würde die, wenn es der Turnierbaum zulässt, beide irgendwie so weit wie möglich tippen. Und witzigerweise ist es so, dass die Umfrage, das ist natürlich jetzt auch ein deutsches Magazin, die lässt überhaupt gar keine Zweifel daran. Alle tippen, dass Deutschland Europameister wird.
Ja, ist aber so typisch. Ja. Ey. Drei vernünftige Spiele, junge, aufstrebende Spieler, Wirtz, Musiala und auf einmal sind die Leute wieder Feuer und Flamme.
Das ist halt
so, es ist so einfach.
Verrückt. Also ich finde es wirklich verrückt. Und das fand ich einfach spannend zu sehen, dass diese Umfrage im Prinzip für die Katze ist, weil alle sagen, das wird schon. Ich weiß es nicht. Also ich bin wirklich sehr gespannt auf die Spanier. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Engländer und grundsätzlich einfach auf das Turnier. Hast du einen Geheimfavoriten oder hast du einen Favoriten?
Für mich ist Favorit tatsächlich Deutschland, weil wegen des Heimvorteils. Mhm. Und weil es für mich sonst keinen klaren Favoriten gibt. Ich finde, Frankreich hat ganz schön federn lassen in den letzten 1-2 Jahren und ist, ja, die waren im WM-Finale, ne? Also lass uns nicht jetzt darüber streiten, dass sie nicht eine gute Mannschaft haben. Aber ich würde sagen, sie sind nicht mehr die Spitzentruppe, wie sie es 2018, 2020 waren. Wobei bei der EM waren sie ja jetzt auch nicht so überzeugend. Ja, ich glaube einfach, dass sie nicht mehr ganz so stark sind, weil der ein oder andere Spieler entweder nicht mehr für die Nationalmannschaft spielt oder auch in die Jahre gekommen ist. Trotzdem Top-Kader, genauso wie England. Sehe die aber mittlerweile auf einer ähnlichen Stufe wie Deutschland. Das gleiche gilt auch für Spanien, die auch ja, fast schon ähnliche Konstellationen wie Deutschland haben. Da sind sehr viele von diesen ganzen Weltmeistern und Europameistern, die sind alle weg. Und jetzt sind da aber auf einmal so 18- bis 21-Jährige, die richtig, richtig stark sind. Gepaart mit so ein paar Spielern, die vor ein paar Jahren eher noch in der zweiten Reihe waren, so Ferran Torres und Co. Mhm. Also was heißt zweite Reihe? Ne? Die haben auch immer mal in der Nationalmannschaft gekickt, aber jetzt auf einmal ist Dani Olmo ist auf einmal so der Mittelfeldstar. Das war vor 8 Jahren undenkbar, weil da hatten die halt einfach im Mittelfeld eine unfassbare Auswahl. Deswegen sage ich, durch den Heimvorteil kleines Plus bei Deutschland als Favorit, aber ich sehe direkt dahinter dann Frankreich, England und Spanien. Und ich glaube, da sind sich auch die Buchmacher und alle anderen relativ einig, dass das die Teams sind, über die denen der Titel geht. Ich habe keinen Geheimfavoriten, dass ich sage, sowas wie Belgien, die ja immer wieder mal in die Verlosungen geworfen wurden, das sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, einer dieser 4 eben genannten Nationen, Fußballnationen, einer dieser 4 wird den Titel holen. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja. Ich finde halt, wenn du bei dem Grundsatz bleibst, dass die defensive Turniere gewinnt, dann finde ich untypisch für den spanischen Fußball die Defensive, also die Viererkette oder das, was sie auch im Kader mitbringen, bei den Spaniern so sauspannend. Also das, was du ja gerade schon auch selber gesagt hast, dass 2-3 ältere, erfahrenere Spieler dabei sind, ist in dem Fall ja jetzt auch der frisch gebackene Champions League-Sieger Carvajal. Du hast dann irgendwie Laporte dabei, du hast Nacho dabei, du hast Grimaldo dabei. Also ich finde, das liest sich schon sehr, sehr stark defensiv. Und das ist das, was mich so neugierig macht, ob die es nicht vielleicht schaffen können mit der Truppe.
Ja, das ist so ein bisschen wie wenn ich ins Kino gehe und mir den neuen Blockbuster reinziehe, weil da habe ich auf jeden Fall auch Nacho dabei.
Digga.
Bin ich gespannt, was die Spanier machen. Ich finde es eine relativ ähnliche Konstellation wie Deutschland es hat.
Ja.
Die haben da eben schon diese aufstrebenden Jungen, die jungen Wilden, von denen spricht man ja immer. Das ist ja wie bei uns, gepaart mit halt so Kroos, Gündogan und Co. und die laufen halt auch bei Spanien rum. Und das finde ich eigentlich immer, wenn ich jetzt nochmal in die Welt des Fußballmanagers abtauche, das ist eigentlich so die perfekte Kombination, die ich mir irgendwie immer zusammenbastel. So Spieler, die so in ihrer Prime sind, zwischen 26 und 30, lass es da so eine gute Balance, Hälfte-Hälfte von diesen Spielern haben und die Hälfte sind halt Jüngere, die noch nie was gewonnen haben, die einfach Bock haben, für ihr Land zu kicken. Das finde ich eigentlich immer so perfekt. Also weil das sieht man auch in der Champions League und generell in Turnieren. Erfahrung ist halt nicht zu unterschätzen. Was halt aber auch nicht zu unterschätzen ist, wenn Menschen halt titelsatt sind. Dieses Argument zieht bei Real Madrid nicht so wirklich, weil die widerlegen das regelmäßig. Aber in der Nationalmannschaft sieht man es doch sehr, sehr oft, dass die Weltmeister, ich glaube jetzt bei den letzten 4 oder 5 Turnieren, alle reihenweise, abgesehen jetzt von Frankreich, die Jahre davor sind, glaube ich, die 3 Weltmeister jeweils in der Gruppenphase beim nächsten Turnier ausgeschieden, also bei der nächsten WM. Und da sieht man dann doch so ein bisschen dieser Titelhunger, der ist vielleicht nicht ganz unwichtig.
Ja, bin ich bei dir. Ist auch eins meiner Lieblingsthemen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wir hatten da im Kontext der Kadernominierung von Julian Nagelsmann ja auch schon drüber gesprochen, was jetzt unsere Jungs angeht. Von daher müssen wir das jetzt nicht wieder rausbuddeln. Aber ja, ich habe eine Frage an dich. Du darfst mir die auch zurückstellen, weil ich habe auch eine Antwort drauf, logischerweise. Hast du jetzt mal so aus der Hüfte geschossen, völlig unvorbereitet, ein Take, wer der beste Scorer nach Einwechslung, also der beste Joker wird im Turnier?
Das ist eine sehr spezifische Frage. Du hast wahrscheinlich schon einen Namen im Kopf. Und ich habe, witzigerweise, ich tippe hier gerade nebenbei den Turnierbaum durch, weil ich so ein bisschen gucken will, was so die Halbfinalkonstellationen sein können, weil ich ja meinte, Frankreich, Spanien, Deutschland, England, die werden es holen und wie überhaupt das Finale aussehen könnte. Viertelfinale wird auf jeden Fall Bombe, kann ich dir schon mal sagen. So wie ich das hier tippe, ist es Viertelfinale Spanien, Deutschland, Portugal, Frankreich, Belgien, Niederlande und England, Italien. Also da wird es richtig krachen. Wird natürlich nie passieren, weil irgendeine Überraschung gibt es dann doch immer. Um auf deine Frage zurückzukommen, ein richtig geiler Joker. Ja, also am ehesten denke ich natürlich an Deutschland, weil den Kader habe ich am besten vor Augen und deswegen sage ich Niklas Füllkrug, weil Havertz wahrscheinlich starten wird und ich könnte mir aber vorstellen, dass Füllkrug gerade gegen tiefstehende Gegner, auf die Deutschland sicherlich treffen wird, ein wichtiger Faktor sein könnte, weil der halt einfach ein mordsmäßiges Kopfballspiel hat. Und am Ende Flanke, Kopfballtor, so stellen wir uns unsere Mannschaft vor. Es ist immer ein gutes Mittel, wenn man einfach nicht weiß oder nicht durchkommt gegen ein Abwehrbollwerk, dann ist das wichtig. Und Füllkrug, ja, Kopfballmaschine. Ja. Welchen Namen hast du denn im Kopf?
Rossellou. Also ich bin wieder bei den Spaniern.
Junge, ey.
Ich bin wieder bei den Spaniern, wie du merkst. Aber der Typ hat halt als Joker jetzt bei Real schon irgendwie unfassbar geknipst in der Saison. Und ich habe einfach das Gefühl, der macht das beim Turnier und alle werden sich so denken, hä? Wie jetzt? Ist das der bei Hannover gespielt hat? Ja.
Ja, aber es ist doch stark. Dann haben wir wieder 2 Hannover-Stürmer.
So.
Weil Füllkrug ist ja auch Hannover-Stürmer gewesen. Die beiden sorgen natürlich dann für Furore.
Haben wir ja fast schon einen Folgentitel, ja, ne? So Hannover wird Jokermeister oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, irgendwie, da werden wir uns was Pfiffiges ausdenken. Ich habe sie gerade mal durchgetippt und ich sage Deutschland-England-Finale. Das ist nach meiner Konstellation ist das nicht unwahrscheinlich. Aber also, das ist ja eh immer das Geile bei einer EM, dass die Konstellation spätestens ab Viertelfinale, da hast du einfach nur noch Kracherspiele, weil die Dichte an guten Teams noch mal ein bisschen besser ist als bei einer WM. Habe ich richtig Bock drauf. Ich freue mich sehr drauf. Kann ich nur noch empfehlen, noch einen kleinen Tipp vor der EM an alle draußen, die auch schon sich auf dieses Turnier freuen. In der ARD-Mediathek gibt es für jede Europameisterschaft ab 92 bis 2020 so eine Dokumentation, die ist jeweils sogar aus dem Jahr. Die haben die jetzt nicht nachträglich gemacht, sondern das sind die Dokumentationen aus den Jahren. Und die kann man sich schön reinziehen, immer so eine knappe Stunde. Ich habe mir jetzt heute die reingezogen von 2008, wo Deutschland ja im Finale gegen Spanien verloren hat und habe mir auch noch die reingezogen von 2000, Oh nee, 4 habe ich geskippt, weil mich das so aufgeregt hat, dass Griechenland mit diesem Rumpel-Fußball-Europameister gewonnen ist. Deshalb wollte ich mir einfach nicht reinziehen. Es ist eine fucking Sensation. Es ist auch richtig, richtig geil, dass es sowas gab. Aber das ist etwas, was muss ich mir nicht nochmal angucken.
Charisteas, Junge.
Charisteas, ja, so ist es. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, 2-8, dass Spanien nur ins Finale gekommen ist im Elfmeterschießen gegen Italien. Also gegen den Weltmeister. Die wären also da auch fast wieder ins Finale gekommen und tragische Figur auch in diesem Elfmeterschießen, weil er nämlich auch schon mal ein EM-Finale verloren hatte und das auch so ein bisschen zu der gesamten Karriere dieses Spielers passt. Wir hatten ihn ja auch schon mal thematisiert, Francesco Totti, als wir über das Wappen von AS Rom gesprochen haben. Der hat nämlich im EM-Halbfinale 2008 einen Elfmeter verschossen und im EM-Finale 2000 keinen Elfmeter verschossen, aber auch dieses Finale gegen Frankreich verloren. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Italien nach der WM, haben wir gerade drüber gesprochen, Titelhunger vielleicht nicht mehr ganz so groß, dass sie da auch im Halbfinale waren, weil ich hatte natürlich nur sehr präsent das Halbfinale Deutschland-Türkei, weil das da auch ein absolutes Banger-Spiel war, zumindest vom Verlauf. Deutschland eigentlich einen richtigen Katastrophentag gehabt und trotzdem das Spiel irgendwie gewonnen.
3-2 war das, ne?
Ja, Philipp Lahm nach einem Katastrophenspiel beim Ausgleich sieht er richtig, richtig schlecht aus und lässt sich da abkochen auf der Außenlinie. Aber dann macht er den natürlich vorzüglich über seine damals starke linke Seite mit dem rechten Fuß abgeschlossen. Ja, das war unfassbar spannend und das war ja auch das ganze Turnier. Die Türkei, die haben ja unfassbar viele Last-Minute-Tore gemacht und sind immer wieder zurückgekommen. Gegen Kroatien lagen die irgendwie schon 1-0 hinten, haben dann das Spiel noch gedreht und dann gegen Deutschland ja auch spät zurückgekommen. Ja, Wahnsinns-Turnier von der Türkei eigentlich auch. Also die hätten das auch fast verdient gehabt, ins Finale zu kommen, wo dann wahrscheinlich auch gegen Spanien Ende Gelände gewesen wäre, weil wir wissen alle, rückblickend betrachtet, dass das erst der Anfang der spanischen Dominanz bis 2012 war. Auch insane, was die Jungs da abgerissen haben.
Komplett. Du hast gerade zwei Mannschaften genannt, die ich auch spannend zu beobachten finde, Kroatien und die Türkei. Die Türkei einfach deshalb, weil sie, wie ich finde, viele interessante junge Talente dabei haben. Und die Kroaten, die schleichen sich irgendwie immer so ein bisschen in so ein Turnier rein von hinten ran und du siehst sie nicht kommen. Und die können halt auch einfach richtig gut kicken. Da bin ich auf beide Teams mal gespannt. Was ich schon nochmal challengen möchte, ist so diese Aussage, es gibt keine Kleinen mehr im Fußball. Ja und
jetzt
nein.
Jetzt nagel mich doch nicht darauf fest, nein, komm hier mit Albanien um die Ecke.
Nein, aber was ich nur sagen will ist, in diesem Turnier jetzt nicht, weil die natürlich vorher aussortiert worden sind. Aber
ja,
es gibt schon noch sehr wohl Fußballzwerge. Aber ich bin ja bei dir, das ist das Geile an der EM. Das wird relativ schnell knackig werden und guten Fußball wird es auch geben, denke ich.
Ja, wer weiß, es sei denn, es kommen halt wirklich ein paar Überraschungen weiter, ne? Also das Potenzial, dass sich die größeren Teams auch mal mit einem Unentschieden gegenseitig die Punkte schnappen und dann das ein oder andere Überraschungsteam einfach mal einen Sieg einfährt. Das geht halt bei 3 Spielen in der Vorrunde sehr, sehr schnell, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wir spätestens in einer Woche haben wir schon die ersten Überraschungen vielleicht im Kasten, wenn wir sprechen. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, also ich habe es jetzt eben gerade nochmal durchgetippt und Deutschland-England wird das Finale und das, wenn es nach mir geht, wird es ein absolutes Kracherturnier. Sag ich dir, wie es ist.
So. Du müsstest ja schon fast nicht mehr gucken.
Nee, also eigentlich habe ich es hier zuerst gehört, Deutschland-England-Finale, hoffentlich dann natürlich im Elfmeterschießen entschieden, standesgemäß, weil das können die Engländer nicht. Übrigens Elfmeterschießen, ich muss einen kurzen Sprung nochmal zurück zu EM 2008, Halbfinale, Türkei-Kroatien, Elfmeterschießen. Und dann habe ich nur diese kroatische Mannschaft gesehen und einfach gedacht so, Junge, ey, die hätten es auch so verdient gehabt. Olic, Petric, Rakitic haben jeweils verschossen.
Ja.
Oder? Nee, warte mal. Olic weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Petric und Rakitic haben verschossen. Und ich glaube auch sogar Modric, der damals ja noch richtig jung war. Witzigerweise sieht er da schon genauso aus wie heute.
Komplett.
Der ist gefühlt nicht gealtert. Der sah 100%. Einfach schon immer gleich aus.
Ja.
Was ihm jetzt zugutekommt. In dem Alter hat er sich wahrscheinlich geärgert, dass er schon so ein bisschen älter aussieht. Aber mittlerweile denke ich so, okay, du siehst immer noch wie aus wie so ein 23-jähriges Talent, was gerade seine Karriere startet. Ist echt wild.
Ja, absolut. Absolut. Modric, geiler Typ.
2008, Junge, und wir reden immer noch über Modric, der gerade schon wieder die Champions League gewonnen hat.
Wie alt ist er? 38 oder wie alt ist der?
Der ist 38, ja. Der müsste da halt irgendwie, ja, Anfang 20 gerade gewesen sein. War das, das müsste sein erstes Turnier gewesen sein, oder? Oder war der 2006 irgendwie bei der WM auch schon dabei?
Da müsste ich jetzt lügen, keine Ahnung.
Das ja, weiß ich nicht. Guck mal kurz nach, aber der, also Wahnsinn, wie lange der einfach schon auf dem Level auch ist, ne? Weil der galt ja schon, also sehr früh als absolutes Talent. Vollständiger Kroatiens bei. Ja, seit 2006. 2006 war der auch schon im Kader. Ah, erstes Tor hat er in 2006 in einem Freundschaftsspiel gegen Italien erzielt. 2008 erstes Tor für Kroatien beim Turnier. 1-0 Siegtreffer gegen Österreich. Oh, es war übrigens das Viertelfinale gegen die Türkei, weil Türkei-Deutschland war ja natürlich das Halbfinale. Klar.
Gut. Stark, Junge. Sag mal, bevor wir uns in Rage reden, wir haben ja noch Anschlusstermine heute, deswegen wird es ja eine etwas kürzere Folge und weil uns angeblich der Stoff fehlte. Was ist denn noch, haben wir noch irgendwas aus der Fußballwoche? Wir haben so ganz,
ja,
wir
auf jeden Fall.
Wir haben uns ganz kurz ein bisschen über die Bayern mal schon wieder irgendwie, haben wir schon wieder gelacht, oder?
Wir haben über die Bayern
Max
gelacht.
Eber,
grundsätzlich,
grundsätzlich lachen wir immer über die Bayern, aber Max Eberl hat immer wieder aufhorchen lassen.
Ja, er hat mal wieder gesagt, dass die Leute, oder nicht mal wieder gesagt, er hat sich dazu geäußert, dass der Markt und die Spieler und Berater immer raffgieriger werden und so Transfers wie Mbappé jetzt, dass die Vereine davon nicht mehr profitieren und das Geld ja nur noch an die Spieler geht. Ja, ich habe es ja kurz bei WhatsApp schon geschrieben, dass ich das ein bisschen vermessen finde, dass jemand, der beim absolut superreichsten deutschen Verein in einem sehr wichtigen Amt ist, sich darüber beschwert, dass irgendwie Geld eine zu große Rolle spielt. Wenn man sich die Gehaltsliste des FC Bayern anguckt, dann verdient da wirklich auch Spieler 23, 24 im Kader immer noch 5 Millionen. Ich weiß nicht, worüber wir dann hier irgendwie sprechen sollten und ob Max Eberl der Richtige ist, um das einzuordnen. Darüber haben wir auf jeden Fall kurz gesprochen und auch eine andere Personalie wird ja aktuell heiß diskutiert und es sieht wohl sehr stark danach aus, dass Fabian Hürzeler, frisch gebackener Bundesliga-Coach, aufgestiegen mit dem FC St. Pauli, zu Brighton Hove Albion wechselt und ist eine Sensation, muss man sagen. Er wäre damit der jüngste Chefcoach der Premier League und ja, ich habe da natürlich meine ganz eigene Meinung zu, dass ich mich ein bisschen freue, dass der jetzt einfach die Mannschaft zurücklässt. Nicht, weil ich das Pauli gönne, dass sie ihren Trainer verlieren, sondern ich war einfach Hützeler einfach nicht mag. Und auch, dass ich immer schon das Gefühl hatte, dem ist das eigentlich relativ egal. Der nutzt das alles als Sprungbrett, um halt genau so eine Chance, wie er sie jetzt bekommt, eben zu nutzen. Man kann sie nicht verübeln. Premier League, er kriegt wahrscheinlich das Dreifache, Vierfache an Gehalt. Er hat da perfekte Arbeitsmöglichkeiten mit einem Team, was sehr stark den Trainer mit einbezieht, was die Kadergestaltung angeht, um einen gewissen Fußball spielen zu lassen. Aber es hat auf jeden Fall bei mir ein Geschmäckle hinterlassen, irgendwie bei der Aufstiegsfeier und alles war toll und der HSV ist ja eh viel blöder und wir sind jetzt die Nummer 1 in Hamburg. Um dann irgendwie beim ersten Angebot direkt das Schiff zu verlassen, finde ich schade. Ich finde es eigentlich nicht schade. Ich finde es cool, weil jetzt kann Pauli sich einen sympathischen Trainer holen. Das finde ich eigentlich ganz gut.
Ich finde, also ich habe es auch gesehen und dachte mir nur so, boah, ey, das ist eigentlich ein krasser Downer in diese ganze Aufstiegseuphorie rein. Die brauchst du ja auch als Aufsteiger, gerade in der ersten Saison. Beflügelt ja das doch ungemein, sagt man zumindest so. Und jetzt ist es ja nun mal so, dass mit Marcel Hartl schon wahrscheinlich der Shootingstar der Saison, zumindest mal der Kapitän und beste Scorer von Bord gegangen ist. Und jetzt geht auch noch der Trainer, weiß ich nicht.
Du kannst auf jeden Fall, viel mehr kannst du nicht machen, um die Euphorie zu bremsen. Das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben ja auch in unseren Early Predictions haben wir ja schon gesagt, dass wir den Kader eh sehr dünn ansehen. Aber allerdings muss man dann ja auch sagen, die werden eine Ablöse für Hürzeler kassieren. ja, natürlich ist der Trainer wichtiger als der einzelne Spieler, aber für die Kaderbreite könnte das natürlich was sehr Positives bedeuten, dass sie dann doch nochmal ein, zwei Spieler holen können, wenn sie einen Trainer holen, für den sie eben keine Ablöse zahlen müssen. Bin ich gespannt, ob das wirklich durchgeht, der Transfer. Pauli hat am Ende das letzte Wort, weil er keine Ausstiegsklausel besitzt. Das heißt, die könnten einfach sagen, wir lassen dich nicht gehen, was natürlich Quatsch ist. Wenn ein Trainer ganz klar formuliert, dass er den Verein wechseln möchte, kannst du das deinem Team und deiner Mannschaft sehr schwer verkaufen, dass du diesen Trainer dann hältst. Das ist anders als bei einem Spieler, der Verantwortung für sich hat und natürlich auch Mitglied eines Teams ist. Aber ja, ein Trainer hat halt eben die Verantwortung für eine komplette Mannschaft. Und wenn der eigentlich signalisiert, er möchte lieber woanders sein, dann lässt du den halt gehen. Ja. Gerade wenn du auch noch eine Ablöse kassierst.
Denk ich auch. In dem Fall muss man jetzt ja auch sagen, ist es nun mal auch so, dass wir hier von einem sehr jungen, sehr talentierten deutschen Trainer sprechen. Das heißt, als Nicht-St. Pauli-Fan bin ich zumindest jetzt auch daran interessiert zu sehen, wie entwickeln sich denn unsere Trainer, die heimischen Trainertalente. Und wenn die so früh die Möglichkeit bekommen, jetzt im Ausland bei einem coolen Club einen plausiblen nächsten Schritt machen zu können, dann freut mich das auch erstmal so für den Standort Deutschland und die Trainerschule oder Ausbildung, die ja hier irgendwie stattfinden. Von daher, ja, St. Pauli-Fans werden das natürlich so überhaupt nicht sehen und das kann ich auch total nachvollziehen. Was die Kaderbreite angeht, bin ich bei dir. In der Kadertiefe werden sie nichts damit machen, weil sie da schon, glaube ich, ihre Prinzipien weiter verfolgen.
Jetzt ja, nicht irgendwie. Die werden jetzt nicht für 10 Millionen Spieler holen.
Genau. Von daher.
Und das ist auch richtig so, weil damit sind sie schon so viele Aufsteiger irgendwie auf die Nase gefallen. Geld ausgeben, irgendwie hoffen, dass man irgendwie drin bleibt und dann bleibst du am Ende aber nicht drin und musst halt die ganzen Spieler wieder verkaufen oder bleibst auf den Verträgen sitzen. Klar, kannst du aushandeln, keinen Vertrag für die zweite Liga oder Vertrag mit weniger Grundgehalt, bla bla bla. Das kannst du alles machen, aber ich glaube ich auch nicht, dass sie das machen werden. Und finde ich aber gut, dass du das auch nochmal sagst, weil der Fußballstandort Deutschland wurde ja in den letzten Jahren auch jetzt nicht immer besonders hochgehangen und alles immer sehr schlecht geredet und so schlecht kann denn auch ja die Trainerausbildung in Deutschland doch nicht sein, wenn ein 31-jähriger Trainer auf einmal einen Premier League Club leiten darf. Das ist dann schon nochmal ein bisschen was anderes als zweite Bundesliga. Scheint nicht so schlecht zu sein, auch wenn, muss man auch dazu sagen, in dem Atemzug, dass die Trainer Ausbildung in Deutschland immer weniger durchlässig wird und immer teurer wird. Der DFB spielt da so ein bisschen sein Monopol aus, habe ich letztens gerade einen ganz spannenden Bericht drüber gesehen. Dass die Lizenz eigentlich fast nur noch an Ex-Profis vergeben wird und alle Trainer im Amateurbereich mehr oder weniger auch keine Aufstiegschancen haben, weil irgendwann das halt richtig Geld kostet, diese Lizenzen zu machen. Und ja, das ist natürlich, da gibt man sehr vielen, sehr motivierten Trainern im Amateurbereich wenig Chancen, wenig Perspektive, weil wenn du weißt, du kannst halt eigentlich nicht ein gewisses Level erreichen und es ist irgendwie bei der Landesliga ist schon Schluss. Ich glaube, bei der Oberliga ist Schluss. Um Regionalliga trainieren zu dürfen, musst du, glaube ich, irgendwie, wenn du die Ausbildung nicht gemacht hast, die gewisse Lizenz, ein Äquivalent, irgendwie 10 Jahre Cheftrainer bei einem Oberliga-Club oder so. Das ist so ein Punktesystem. Und da muss man ja wirklich sagen, okay, ey, wer gibt sich 10 Jahre Oberliga, um den Ausblick auf die Regionalliga zu haben, wo es auch noch nicht so wirklich viel Geld gibt. Da kannst du halt deinen Beruf nicht nach ausrichten, irgendwie zu hoffen, dass du in 20 Jahren mal in der dritten Bundesliga ankommst. Das ist alles nicht so durchlässig. Aber ja, das nochmal kurz Schwenk. Ja, Lukas, ich gucke hier schon, wir haben schon wieder 40 Minuten. Wir wollen eigentlich eine halbe Stunde machen, aber ihr merkt es uns an, wir unterhalten uns halt einfach gerne über Fußball und es soll nie an Themen mangeln, weil dafür passiert einfach zu viel. Machen wir uns nichts vor.
Das ist so. Ich gucke hier mal ganz kurz auf mein Zettelchen.
In Form. Ja, guck da mal rauf, weil mein Zettel ist abgearbeitet, außer auch noch ein kleiner TV-Tipp. Ich war am Wochenende eine fleißige Doku-Maus und habe mich auf die EM vorbereitet und unter anderem auch auf die Europameisterschaft 2024 und die Vergabe an die Länder und die Kosten und auch die Gewinne, die da entstehen, weil die UEFA plant mit einem Gewinn, nicht mit einem Umsatz, mit einem Gewinn von 1 Milliarde. Davon sehen aber die Städte und Kommunen und Länder sehen da gar nichts von. Da steckt sich die UEFA alles selber ein, weil sie eigene Projekte damit fördern wollen. So richtig durchsichtig ist es aber nicht, wo dieses Geld überall hinfließt. Also auch da wieder UEFA, weiß ich nicht, ob das immer alles so toll ist, was sie da machen. Und unter anderem wurden die Länder auch dazu verdonnert, einfach zusätzliche Kosten, die im Laufe der EM entstehen könnten. Also es gab nicht irgendwie Summe X, die müsst ihr dann bezahlen, sondern mehr oder weniger mussten die Blankochecks verteilen. So nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt hier am Ende noch irgendwie 10, 12, 20, 50, 100 Millionen irgendwie Extrakosten haben, ja, ja, dann übernehmen wir das schon. Die UEFA ist fein raus, aber die kümmern sich nur um die Gewinne und hatten dann unter anderem die Stadt Bremen auch interviewt, die deswegen nämlich ihre Bewerbung für einen Austragungsort auch zurückgezogen hat, weil die das politisch nicht mit sich vereinbaren konnten und mit den Steuergeldern der Bürger und BürgerInnen. Ja, dass man einfach mal irgendwie sagt, ja, die Kosten übernehmen wir schon. Ist mal wieder so UEFA doing UEFA things. Guckt euch die gerne mal an. Das war auf der im zweiten deutschen Fernsehen in der Mediathek. Fand ich auch sehr interessant, weil das natürlich auch immer so ein bisschen die Schattenseite eines solchen großen Ereignisses ist, was da eigentlich alles an Geldern reinfließt und am Ende bei der UEFA wieder rauskommt.
Geil, zieh ich mir rein. Ich habe noch ein letztes Thema. Und zwar, wir sprachen in der letzten oder vorletzten Folge drüber, das Thema Abschaffung des Video Assistant Referee. Und die Premier League hat ja da ein bisschen was unternommen, beziehungsweise die Wolverhampton Wanderers hatten das ja, glaube ich, angestoßen, den VR abzuschaffen. Und jetzt ist dieser Vorstoß abgeblockt worden, denn 19 von 20, und das ist immens, Premier League-Vereinen haben sich dagegen ausgesprochen, ihn abzuschaffen, also pro Video Assistant Referee gewotet.
Oh, krass.
Es hätte eine Zweidrittelmehrheit gebraucht, also 14 von 20 Stimmen hätte es gebraucht.
Knapp verpasst.
Knapp verpasst. Finde ich erwähnenswert. Ich glaube, da kommt jetzt noch ein bisschen was an Nachspiel. Es könnte interessant werden, das weiter zu verfolgen. Aber das habe ich so nicht kommen sehen. Ich hatte auch ein bisschen gehofft, dass es anders kommt, aber ich habe es auch nicht so kommen sehen.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass du das natürlich gehofft hast. Du bist ja kein großer Freund des Video Assistant Referees, aber das ist mehr als eindeutig. Das heißt, nur Wolverhampton hat sich dafür stark gemacht,
Korrekt.
Dass es abgeschafft wird.
Korrekt. Ja. Ja, ich habe einfach so ein bisschen drauf spekuliert.
Wäre komisch gewesen, wenn...
Ja. Sorry.
Nee, wäre komisch gewesen, wenn die Klage eingereicht hätten, aber dann am Ende doch. doch, ja, haben wir uns, sorry.
Gute
sorry.
Argumente, Freunde, toll. Ja, wir stimmen jetzt irgendwie auch dafür.
So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Ich hatte ja ein bisschen gehofft, dass die Premier League der Role Model wird und irgendwie zuerst den dicken Zeh ins Wasser hält mit der Abschaffung. Aber gut, so soll es vorerst nicht sein.
Genau, deswegen gibt es auch bei der EM weiterhin einen Videoschiedsrichter. Und das ist manchmal auch gut so, falls ihr euch fragt, wie ich jetzt zu dieser Aussage komme. Ich nochmal, Throwback, EM 2008, Halbfinale Deutschland-Türkei. Philipp Lahm bricht auf links durch und wird einfach an der 16er Kante auf der Linie komplett umgemäht. Und der Schiedsrichter sagt einfach, das war beigespielt. Hm. Und da konntest du einfach nur mit dem Kopf schütteln. Und solche Situationen, die gibt es zum Glück nicht mehr. Dafür aber ganz viele andere komische Situationen. Ich werfe da einfach mal das Wort Handspiel in den Raum. Und damit möchte ich jetzt aber gar nicht dieses Thema noch aufmachen, sondern euch fast eigentlich schon in die Turnierwoche entlassen, weil ich glaube, wir machen den Bums jetzt zu hier, oder?
So machen wir es. Und wir hören uns dann wieder, wenn das Turnier schon im Gange ist. Und ich bin mir sicher, es wird einiges zu besprechen geben.
Es wird einiges zu besprechen geben. Wir können auf jeden Fall schon über das erste Deutschlandspiel sprechen. Wir können das zweite Deutschlandspiel schon mal einen Ausblick in die Richtung dieses werfen und sind mitten im Turnier. Da müssen wir uns ja fast schon überlegen, ob wir eigentlich nicht täglich senden, weil das wird aufregend. Zumindest auch in der Gruppenphase gibt es täglich Spiele. Ich werde sehr viel Homeoffice machen, um die Spiele um 15 Uhr natürlich auch sehen zu können. Spaß, wer alle Leute, die das hören, die mit denen ich arbeite. Ihr habt das nie gehört. Nein, aber da freue ich mich mal. Das ist ja so eigentlich immer nur die erste Woche. Ab Achtelfinale ist es ja immer schon wieder vorbei, beziehungsweise schon der letzte Gruppenspieltag. Da sind die Spiele parallel, damit es keine Schmach von Gijón war es, glaube ich, gab, wo man sich den Ball nur hin und her spielt, Deutschland-Österreich, damit es das nicht gibt. Und dann sind nur noch zwei Spiele am Tag, aber ich glaube, die erste Woche ist, glaube ich, jeden Tag drei Spiele und das ist, oh, da geht mir das Fußballherz, es öffnet sich.
Schmeckt gut. Lutz, mein Lieber, Hat wieder Spaß gemacht. Ich verabschiede mich auf
hat
die Couch.
Hat wieder Spaß gemacht. Ja, erhol dich gut.
Und wir sehen uns die Tage und hören uns und sehen uns spätestens nächste Woche wieder zur Folge. Horido.
So machen wir es. Euch einen schönen EM-Auftakt, eine gute Woche und bis nächste Woche. Au revoir, eure Couch Capitanos. Tschüssi.
Ciao.